Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt. Heute habe ich mit der Maya Preiswerk, mit einer langjährigen Freundin und ehemaligen Arbeitskollegin am Bahnhof Basel auf dem Gleis 1 abgemacht. Wir fahren mit dem Regionalzug bis Kaiseraugst und Maya weist den Weg Richtung Ergolsmündig und Rhein. In deren Episode sind zwei Freundinnen auf dem Spaziergang am Rhein unterwegs. Wir sind beide keine Biologinnen, Botanikerinnen oder Spezialistinnen für Flüsse. Aber wir wollten schauen, hören und manchmal die Schautafeln von Lehrpfaden lesen. So haben wir viel Wissen und eigene Erlebnisse mit dem Rhein austauscht. Wir haben gedacht, dass wir es zeitlich nicht bis nach Basel arbeiten. Und als wir dann im Industriegelände von Muttens, Bratelen und dem Auhafen landen, haben wir uns für ein Apéro im Hotel Waldhaus im Hartwald entschieden, anstatt bis zur Schifflande in Basel durchzumarschieren. Es ist einer von diesen Tagen, wo es endlich wieder mal ein bisschen Sonne hat in diesem verregenden Juli. In der Nacht hat es aber noch recht gewittert in den Bergen und wir fragen uns, wie wir den Rhein heute antreffen. Auf dem Weg dorthin erzählt Maya zuerst noch, wie wir uns kennengelernt haben.
Ja, Claudia, wir kennen uns seit den 80er Jahren. Da bist du ganz eine junge Journalistin und hast als freie Mitarbeiterin für DRS geschafft. Das war DRS 1. Und ich war dort Assistentin und habe die Sendungen administrativ betreut und habe darum auch viel und gern zu tun gehabt mit anderen jungen, freien Journalistinnen. Und da bist du eine davon gewesen. Und so haben wir uns dann auch angefangen befreunden. Ende 80er Jahre.
Wow, jetzt sehen wir hier. Jetzt musst du mal erzählen, was du gerade gesehen hast.
Ja, also wir sind jetzt eigentlich schon an der Ergolsmündung. Da fließt die Ergolz, ein Nebenfluss vom Baselbiet, in Rhein hinein. Und das ist ein interessanter Platz. Gut, jetzt tut halt da leider gerade jemand sein Boot säubern, darum ist das ein bisschen laut. Aber normalerweise, wenn es da ganz ruhig ist, kann man auch sehr viele Vögel beobachten. Und mein schönstes Erlebnis bezüglich Vögel in dieser Region war im Winter. Das Jahr, im Februar, sind wir da mit einer Vogelexkursion Wasservögel beobachten. Und in dem Schilf, das du hier siehst, wo ja natürlich im Winter weniger dicht ist, hat es 12 Bekassinen gehabt, die da genistet haben und überwintert haben. Und eine Bekassine, das hat mich wahnsinnig erstaunt. Das ist ein Wattenvogel von der Nordsee oben runter. Was macht er bei uns an der Ergolsmündung? Und unsere Fachfrauen, Ornithologinnen, haben uns erzählt, dass die sehr gerne bei uns im Winter einfach überwintern, bevor sie wieder in ihre Gebiete gehen, an der Wattenmeer. Und wir hätten die, glaube ich, nicht gesehen. Die sind so gut getarnt in diesem Schilf. Aber unsere Fachfrauen haben gewusst, da hat es Bekassinen. Also haben wir sie auch gesehen mit Ferngläser und sogar mit grossem Stativ haben wir sie dann lange beobachten können.
Wie sehen die denn aus?
Die sind auch so ein bisschen brünlich, getarnt, vielleicht wie bei uns, Stockenten. Aber markant ist der lange, bogene Schnabel, den die haben. Mit dem picken die ihr Futter aus dem Wattenmeer. Aus dem Sand, aus der picken die das. Und das sind Zugvögel. Aber dass die bei uns so lange bleiben, hätte ich nie gedacht. Wenn wir jetzt auf dieser Brücke links schauen, wo die Ergolz herkommt, hat es weiter oben, wir sehen es jetzt nicht, hat es eine Felswand, wo man extra Löcher reingemacht hat, dass der Eisvogel nisten kann. Und ich habe tatsächlich einen dürfen sehen, aber natürlich auch durch ein aufgestelltes Stativ. Da braucht man schon viel Glück, um dann die Eisvögel zu sehen. Aber man weiss natürlich, dort hat man eine Chance.
Und man hat also hier also bewusst Förderung gemacht, indem man richtig noch mehr Löcher drin gemacht hat in die Felswand.
Ja, so habe ich es verstanden, genau. Die Ergolz ist im Moment eigentlich sehr, sehr ruhig. He?
Mhm.
Ich habe mir das anders vorgestellt. Jetzt, wo so viel Wasser fließt, habe ich gedacht, die hätte mehr Zug.
Also vor uns haben wir jetzt so wirklich eigentlich die ganze Breite vom Rhein. Das ist für mich so erstaunlich. Ich habe das noch einmal geschrieben in einem Blogbeitrag. Immer wenn ich auf Basel komme, sehe ich, der Rhein ist echt breit. Und da, wo ich sonst wohne und gehe spazieren, wie Bern, ist dann eben eigentlich vielleicht ein Drittel breit. Und jetzt hier, durch die Einmündung von der Ergolz, habe ich das Gefühl, das ist ja wahnsinnig weit, 300 Meter bis zu Dürgen. Aber ich kann das nicht schätzen, weil ich bin nicht gut im Schätzen. Aber das ist echt breit hier.
Es ist weit und vor allem auf der anderen Seite ist schon Deutschland. Und da unten, wo wir jetzt dann runterlaufen, da kommen wir ja an das grosse Kraftwerk.
Das ist ein Wasserkraftwerk.
Wasserkraftwerk. Und ich glaube, es ist wirklich ein Ort, der sehr beliebt ist bei verschiedensten Wasservögeln. Es hat da normalerweise, habe ich da im Winter ganz viele verschiedene Entensorten gesehen. Und dann weiter vorne eben beim Kraftwerk Kormoran. Und das ist wirklich ein Gebiet, wo, glaube ich, Wasservögel sich gerne aufhalten. Auch wenn, wie wir jetzt immer noch hören, da hat es auch Boot und einen kleinen Hafen für Boot. Aber das geht offenbar alles gut aneinander vorbei.
Ich habe vor kurzem gelesen, dass die Gebiete, die in Anführungszeichen Hybrid sind,
ja,
wo es Erde hat und gleichzeitig aber auch Wasser, in verschiedenen Abstufungen, Tiefen und so weiter, dass das enorm vielfältige Orte sind für die Natur. Weil ganz verschiedene Arten können sich hier ansiedeln und nebeneinander herleben. Und es gibt diese ganzen Mini-Lebensräume neben grösseren. Und das macht dann die Vielfalt aus, die du vorher erzählt hast, dass es hier Kormoran hat und eben die Bikinen, wo man nicht glaubt, dass sie sonst hierher kommen, aber die haben jetzt genau diesen Ort ausgewählt.
Genau, und da sehe ich eine Tafel, wo es drauf heisst, so kehrt der Lachs zu uns zurück. Also da könnten wir uns jetzt ein Bild davon machen, wie kann der Lachs wieder ansiedeln.
Das habe ich etwas sehr Erstaunliches gefunden. Du hast es vorher erwähnt, oder? Der Rhein ist ein Grenzfluss, oder? Und er ist von dem her bis weit runter, tut er immer wieder Frankreich und Deutschland und später Holland und so weiter durch das durchfliessen. Und die Anrainerstaaten, die haben sich zusammengeschlossen in eine Organisation und die tun gemeinsam über eigentlich, man kann sagen, der Fortbestand, nicht nur vom Rhein nachdenken, sondern auch von der Artenvielfalt entlang vom Rhein. Und das ist eine von den Initiativen, die sie, glaube ich, mit angestoßen haben, dass man versucht, einen Lachs wieder hierher zu bekommen. Komm, wir gehen mal schauen. Stell dir mal vor, in Basel oder in der Nähe von Basel Lachs, oder?
Es hat ja vor wahrscheinlich 100 Jahren hat es ja viel Lachs im Rhein. Oder vielleicht ist es auch noch länger her.
Okay, jetzt müssen wir das ein bisschen genauer lesen. Aber siehst du, jetzt die grosse transnationale Organisation schafft jetzt hier mit dem Amt für Wald und Wild Basel-Stadt und Basel-Land zusammen, um so eine Massnahme zu machen. Und man sieht hier, das ist eine sogenannte Flaggschiffart, schreiben sie hier. Sie sind charismatisch und symbolträchtig, sozusagen, wenn die wieder kommen würden. Und würden auch sozusagen wieder ein bisschen Aufmerksamkeit auf die Ökosysteme leiten. Und wenn halt die dann noch hier gefördert werden, ja, dann haben die anderen kleineren, vielleicht unbedeutenderen Arten dann trotzdem auch noch wieder genügend Space und eine Art Öffentlichkeit. Dann hat es hier einen Absatz darüber, dass es der Lachs in der Schweiz hat. Er ist offenbar als eine nationale Priorität eingeordnet in der Schweiz. Und dann steht hier ein Blick in die Zukunft. Das Gewässerschutzgesetz hilft überhaupt, wieder solche Uferräume aufzuwerten. Es ist heute, glaube ich, gesetzlich, und ich schaue das dann nachher noch nach, und dass man wirklich muss genügend grosse Räume haben an den Ufern.
Und interessant ist, es gibt da wirklich Etappenziele. Ja? Mhm. Das eine ist schon 2025, also schon nächstes Jahr, potenzielle Laichgebiete. Und die Lebensraumkapazität für Lachse sind bekannt. Der Fischabstieg bei Grosswasserkraftwerken wird weiter erforscht. Da sind wir
genau,
jetzt, oder?
Genau.
Und dann das nächste Ziel ist dann 2030. Eine Revitalisierung.
Hat schon stattgefunden bis dann, oder?
Genau. Mhm. Und die ersten Lachs in der Schweiz steigen wieder auf. Und ja, dann gibt es nochmal ein höheres Etappenziel 2035. Das ist also erst in 11 Jahren. Und dass der Lachs zurückkehrt in grösserer Zahl. Und dass es Reproduktion von Lachs wieder
gibt in der Schweiz.
Wieder nachweisbar ist.
In der Schweiz. Also es klingt eigentlich, wenn man das jetzt so anschaut, als machbar. Ich denke, wir gehen jetzt in der Nähe an dem, vor dem Kraftwerk vorbei. Das sind natürlich die klassischen Hindernisse für Wandertätigkeit von Fischen. Und noch schlimmer, es spült sie manchmal wirklich rein in die Kraftwerke und verhackt sie einfach.
Oi.
Aber spannend, in diesem kleinen Dreieck hier von eigentlich Rhein, Ergolz und hier diesem kleinen Häfeli für Yachten, erfahrt man, wenn man will, schon ganz viel.
Ja, ich denke, es können wir wahrscheinlich beim Kraftwerk noch mehr vielleicht auch so Lernpfad hinweisen. Und sonst kann man ja einfach mal selber die Augen offen halten, was man da vorne alles sieht.
Es ist wichtig zu sagen, dass in der Schweiz die Wasserkraft, ich glaube, bis zu 60% der Energie liefert. Und das ist, also wir sind fast ein bisschen privilegiert, oder, weil wir das sogenannte Wasserschloss sind. Und weil oben viele Dämme sind, wo dann noch das Wasser dann durch Kraftwerke abfließt in die Täler. Aber auch die ganz grossen Fließgewässer jetzt wieder rein, haben das Potenzial, dass sie für uns Energie produzieren.
Ja, also kann man nur hoffen, dass das noch lange so bleibt. Mit den schmelzenden Gletscher haben wir ja schon ein Problem. Entweder kommt es viel Wasser oben runter, auf einmal, oder es kommt mit der Zeit weniger. Jetzt auch die Schiffstation angeschrieben. Von da aus wäre es jetzt zu Fuß nach Augusta Raurica 25 Minuten.
Zum
und
machen.
Nach Basel bis an die Schifflände wäre es zu Fuß 3 Stunden. Das schaffen wir, glaube ich, heute nicht.
Nein, aber wir haben schon gesagt, wir müssen ganz ein bisschen früher noch aufhören. Und zwar einfach, weil wir finden, wir haben dann noch ein Apéro verdient.
Also jetzt kommen wir bereits zu diesem Kraftwerk. Und das ist riesengroß.
Das sieht aus, als wenn es nicht das jüngste Kraftwerk wäre. So 30 Jahre
ja, August. Ich glaube schon. Also von der Architektur her sieht das aus, wie wenn das schon ziemlich lange da steht. Und wenn wir nicht wissen, wie lange schon, hat es da eine Tafel. Lebendige Flusslandschaft. Augst Wielen. Wielen ist auf der vis-à-vis, auf der deutschen Seite. Und da steht jetzt, in den Jahren 1908 bis 1912 wurde das Schweizer Kraftwerk Augst gleichzeitig mit seinem deutschen Zwillingskraftwerk Wielen errichtet und durch ein gemeinsames Stauwehr verbunden. Also vor dem Ersten Weltkrieg, wo die noch relativ gemäßigt miteinander haben können verkehren, haben die das gebaut und verbunden.
Und man sieht hier auf einer kleineren Karte, dass es auch wirklich ziemlich genau hier gegenüber ein Naturschutzgebiet hat, das heisst Altrhein-Wielen, also auf der deutschen Seite.
Ja, in diesem Naturschutzgebiet hat es offenbar eine Flachwasserzone und dann eine Tiefwasserzone. Das wird alles auch eine Rolle spielen, was sich da an Tieren und an Vögeln wird ansiedeln.
Und was man auch da schon noch sieht, oder wir sind ja immerhin noch in Kaiseraugst, es hat natürlich da das berühmte Theater, das Amphitheater von Kaiseraugst, von der Römerzeit. Und da hat es ein kleineres Gemüse, in Anführungszeichen. Es hat auch, glaube ich, sogar Häuser, es hat noch andere Ausgrabungen, die man da gemacht hat. Und wir, das ist das einzige Mal im Jahr, wir sind mindestens einmal im Jahr zusammen auf Kaiseraugst mit dem Schiff. Da sind wir in Basel unten eingestiegen. Und dann haben wir, glaube ich, ein, zwei so Schleusen müssen durchlaufen. Und dann sind wir in Kaiseraugst anschauen. Und das war natürlich toll gewesen, oder? Dann sind die gigantischen Schiffe in die Schleusen reingekommen. Es ist langsam mit Wasser gefüllt worden. Dann ist man oben wieder auf dem Level vom Fluss weitergefahren. Und das ist, als Kind habe ich das wahnsinnig eindrücklich
gefunden. Ich finde es heute noch eindrücklich, wenn man mit dem Schiff von Basel her Richtung Rheinfelden fährt. Kommt ja schon in Birsfelden. Die grosse Schleuse, wo das riesige Personenschiff reinpasst. Auch der Rheinstern, der ja erst ein paar Jahre alt ist, der passt genau drin in die Schleuse.
Und übrigens, das ist noch lustig, wir sind, glaube ich, hier auch wirklich gerade an der ersten Station und gleichzeitig der letzten Station, sehe ich das richtig, von diesem Themenlehrpfad «Lebendige Flusslandschaft».
Das stimmt, ja. Das hat 11 Stationen, der Themenweg. Und das bei Kraftwerk Augst ist tatsächlich die letzte, also das Finale eigentlich. Also das heisst, der Themenrundweg fährt eigentlich viel weiter unten an, näher bei Basel. Und hat einen Haufen Stationen. Und jetzt laufen wir mal weiter.
Also im Grunde laufen wir jetzt ein bisschen entgegengesetzter Richtung auf dem Lehrpfad. Das, was ich, wie gesagt, sofort erzählt habe, das, was ich als Kind mit dem Schiff gemacht habe, mache ich jetzt mal mit dir zusammen zu Fuß.
Gut.
Oder wenigstens ein Stück davon.
Wenigstens ein Stück, weil der Veloweg sagt jetzt, es sind 14 Kilometer bis nach Basel. Also zu Fuß ein bisschen zu weit für heute Nachmittag. Aber wir haben perfektes Wetter.
Ja.
Es ist nicht heiß, es regnet nicht, es hat wenig Leute. Und wir können immer wieder wählen, sind wir auf der Straße oder gehen wir auf den Wanderweg. Dann sind wir viel näher am Fluss.
Das machen wir jetzt, das gehen wir auf den Wanderweg. Ist schon verrückt, dass in den paar, ja, was, vielleicht ein paar hundert Meter, wo wir jetzt seither gelaufen sind, haben wir schon so viele Themen gestreift. Der Fluss ist ein Ökosystem wichtiges, offenbar auch mit sehr vielen verschiedenen Vogelarten, die wir jetzt gerade gesehen haben. Es ist ein Energiespender, oder, durch das Kraftwerk hier. Es ist ein Transportmittel, touristisch, aber auch für die Industrie natürlich. Aber touristisch immer auf Kaiseraugst die römischen Ausgrabungen anschauen. So ein Fluss hat enorm vielfältige Rollen und Aufgaben für die Gesellschaft, für die Wirtschaft und für die Ökosysteme.
Ja, nicht umsonst hat in Basel die ganze Chemie angefangen neben dem grossen Fluss. Das hat natürlich schon eine Rolle gespielt.
Also der Rhein, also hat mehrere Industrien unterstützt. Im Mittelalter war das noch die Papierherstellung. Offenbar ist das Papier, das in Basel gemacht worden ist, aus Lümpen oder manchmal aus alten Segeln von Segelschiffen, wirklich sehr bekannt gewesen. Und das hat eigentlich Basel positioniert als die, wie kann man das sagen, die humanistische Stadt, die es war, im Mittelalter. Und dann später, wie du gesagt hast, ist dann Chemie gekommen.
Und die Färbetechnik und alle diese chemischen Produktionsarten. Also wir hören jetzt halt immer die Geräusche von dem Kraftwerk, das am Arbeiten ist. Und wir laufen links davon. In diesem Arm, der recht viel zieht. Der Rhein zieht hier also ziemlich nach dem Kraftwerk. Und wir sehen auch, wenn wir zurückschauen, sehen wir die Schleusen, wo wir vorher oben auf der Brücke gestanden sind. Und dort hinten, ganz zuerst auf dieser kleinen Halbinsel, sehe ich so Vögel. Das könnten Kormoran sein. Oder Reiher.
Reiher, ja.
Graureiher.
Ich finde das jetzt schön, das einmal so wieder zu sehen. Der Basel ist für mich sonst einfach so in Anführungszeichen der Industriefluss per se. Ja, kaum komme ich auf die Basel zu Besuch, fließt durch die Stadt durch an so vielen verschiedenen Hochhäusern, an Industriegebäuden vorbei. Und jetzt sind wir wieder mal an einem Ort, wo man merkt, hey, hallo, da rundherum, die Stadt ist ja auch noch wirklich Natur und sogar ein Naturreservat.
Ja, das finde ich auch schön, wenn man mal aus der Stadt rausgeht und am Rhein entlang zurückläuft, Richtung Basel, ist es ein ganz anderer Fluss. Viel mehr eingebettet noch in die Natur. Und man kann einiges entdecken. Manchmal sogar schöne Badeplätze.
Ja, nicht ganz so komfortabel wie bei der Aare, wo man so einen schönen Stegel nachbesteigen kann und dann noch einen Stegel sich wieder aufziehen kann. Da muss man dann noch schauen, dass man wieder rauskommt. Oder wie machst du das denn amigs?
Ja, es gibt ein bisschen so beruhigtere Büchtli, kleine. Wenn man an so eine ankommt. Und man sollte ja nie in der Nähe von einem Kraftwerk ins Wasser. Da hat es ja auch Warntafeln. Da heisst es auch gerade, das ist eine uralte Tafel von 1949. Baden verboten. Zu Widerhandlungen werden mit Bußen bis 100 Franken bestraft. Wiesthal, den 26. Oktober 1949. Die Polizeidirektion. Ich meine, also 100 Franken Buß, ja, ist also 1949 wahnsinnig viel Geld gewesen.
Würde ich auch meinen. Aber das zeigt auch das Gefahrenpotenzial, das du jetzt gerade erwähnt hast. Oder? Weil da hat es eine Schwelle, oder? Wo die Flüsse noch zusammenkommen. Da hat es manchmal halt auch Strömungen, die sehr nicht ganz durchschaubar sind. Und vor allem dort, wo das Wasser unter der Turbine durchkommt, dort ist es natürlich völlig aufgewühlt.
Ja, man hört ja die Gischt, oder, die dort jetzt am Wüten ist. Also da ist sicher eine ganz gefährliche Stelle vom Rhein. Und es ist jetzt da ja nur noch Kies, wo wir drin laufen. Und von dem her gesehen muss man auch aufpassen, dass man keinen falschen Tritt macht, sonst sind wir dann schnell im Wasser.
Genau. Also das ist fast ein bisschen Wildnis, wo wir jetzt sind.
Oh, das hat, das kann man sagen, ja.
Große Steine, völlig bemoost. Dann hat es am Boden ein Genusch von verschiedenen Wurzeln. Die Bäume haben so große Efeuranken, die an den Ufer wachsen. Dann hat es ein kleines Fischerhäuschen,
wo von Schilf umgeben ist.
Genau, es ist so richtig. Also,
romantisch?
Romantisch.
Immerhin hat es da unten keine Mountainbike.
Hast du denn spezielle Erlebnisse mit dem Rhein? Kannst du dich an etwas erinnern? Oder? Ich mag mich noch an die Zeit erinnern, wo man einfach den Rhein gar nicht schwimmen ist, weil man gedacht hat, es sei dreckig. Und das war es ja wahrscheinlich auch.
Du hast gesagt, der Rhein war früher noch dreckig.
Ja, er hat noch nicht. Also das mit den Kläranlagen, ich kann das jetzt nicht genau sagen, ist zu einem bestimmten Zeitpunkt dann gekommen. Oder? Und eigentlich müssen wir uns glücklich schätzen, dass es so ist, weil es gibt natürlich viele Flüsse in Europa, da wirst du krank, wenn du reingehst und schwimmen.
Genau, also in Paris hätten sie ja gerne Basel nachgeahmt, indem man könnte durch die Seine, durch Paris schwimmen. Und ich glaube, das wäre nicht so eine gute Idee. Weil die ist, glaube ich, dann schon ziemlich viel dreckiger.
Man hat sich sehr viel Mühe gegeben wegen der Olympiade, weil man wollte wenigstens einen Teil der Olympiade in der Seine abhalten. Und ich muss mich also jetzt erkundigen oder lesen. Ich bin nicht sicher, ob es ihnen gelungen ist. Weil das ist eine ziemlich komplizierte Aufgabe, so einen Rhein wieder sauber zu bekommen. Einen Fluss wieder sauber zu bekommen.
Also ich staune auch, dass Basel heute ein sauberes Gewässer hat, ein recht sauberes Gewässer. Weil der Chemieunfall bei Schweizerhalle am 1. November 1986, der ist einem schon immer noch im Kopf. Dass das einmal wieder hat können, so weit kommen, dass man in diesem Rhein baden kann, nachdem der so verschmutzt war und alle Fische gestorben sind, das finde ich schon fast ein Wunder.
Wir laufen jetzt bald oder ein bisschen weit runter an der Schweizer Halle vorbei. Oder? Weil das liegt irgendwo zwischen Pratteln und Muttenz. Und dort ist der Unfall passiert, den du jetzt gerade erzählt hast. Du warst aber da gewesen, damals, gell? In Basel.
Ja, ich habe hier gewohnt und ich bin noch nicht so lange, in einer Altbauwohnung eingezogen gewesen, wo ich mitten in der Nacht, etwa morgen um 1, 2, von der Polizeipatrouille geweckt worden bin, die durch Quartier gefahren sind und mit Lautsprecher durchgegeben haben: Bitte schließen Sie alle Fenster. Halten Sie sich nicht im Freien auf. Und so ist man verwacht. Mitten in der Nacht hat gedacht, Jesus Gott, bricht der Krieg aus? Kommen die Russen? Oder was ist los? Jetzt war das der Chemieunfall gewesen und es hat wahnsinnig gestunken. Und ich weiss noch, ich bin panisch, die kleinen Fensterchen zudichten mit Kleppband, wo nur mit Riegel hast können zumachen. Also die Fenster sind überhaupt nicht dicht gsi in dieser Altbauwohnung. Und nachher habe ich mir einen Topf voll Wasser gekocht, Camilosan, Trita, so Blüten, so Kamillenblüten, und habe einfach mal den Kopf über das Wasser gehabt, um etwas anderes einschnaufen. Weil man hat relativ schnell dann gemerkt, es stinkt wirklich.
Ja, ich war in dieser Nacht auch hier gewesen. Und wir sind natürlich auch aufgeschreckt und haben nicht gewusst, was wir mit dem machen sollen. Wir haben dann mal ein Telefonat bekommen von jemandem, der gesagt hat, Geld passen auf, es ist wahr. Wir behalten die Fenster zu. Und sehr bald nachher ist das Telefonnetz zusammengebrochen. Also man hat niemals mehr erreicht nachher.
Das stimmt, es sind alle Leitungen besetzt.
Völlig, genau, alles war völlig überladen gewesen, also überfordert, das System. Also ich habe auf jeden Fall, ist die Stadt auch noch Tage, ich würde sagen fast Wochen später, unter Schock gestanden. Es war gerade Basler Herbstmesse gewesen. Man hat sich gar nicht mehr getraut, auf die Herbstmesse zu gehen. Man sah am Morgen, dass der Rhein rot gefärbt war vom Löschwasser. Ja. Man hat nicht recht gewusst, wie giftig ist das alles war. Man hat nachher viel auch natürlich müssen über die Bücher gehen in der Stadt selber und hat eine Risikokataster erstellen und so Sachen. Aber eine Zeit lang ist also das Vertrauen in die Chemie vor allem oder die spezifische Firma ziemlich weg gewesen. Und für mich war es so, dass ich immer den Eindruck hatte, es hat wieder eine Zeit vor Schweizer Halle gegeben und eine nachher, wo man einfach nicht mehr naiv war als Bürger.
Genau. Und man hat natürlich auch das Vertrauen in die Regierung ein bisschen verloren. Ja. Weil es hat damals einen Regierungsrat gegeben, der die Kinder an diesem Samstagmorgen einfach in die Schule geschickt hat, wie wenn nichts wäre. Ja. Nein, nein, die müssen in die Schule. Früher hat man ja am Samstag noch Schule gehabt, am Morgen.
Also ich habe es gehört vor kurzem, dass es bei diesem Gelände heute eine der grössten Kläranlagen überhaupt gibt. Und zwar wird die betrieben von deren Industrie dort vor Ort. Und weil aber viel outsourced worden ist, also gar nicht mehr Produktion gar nicht mehr in der Schweiz stattfindet, ist die Kläranlage auch gar nicht mehr so wichtig wie früher. Das geht so in Anführungszeichen eine Überkapazität. Aber immerhin, das muss man jetzt auf der Gegenseite sagen, die Industrie hat dort reagiert und hat das Problem erkannt und hat geschaut, dass kein dreckiges Wasser mehr rausgeht in den Rhein.
Wir sind unterdessen nämlich in einem Industriegebiet gelandet, weil wir den Wanderweg verlassen haben im Wald. weil es uns ein bisschen zu glitschig war, steht so nahe am Fluss. Und ich bin dann gespannt, wo wir den Weg wieder zurückfinden auf den Wanderweg.
Wir wissen immerhin, hier auf der Seite ist das Wasser. Und das geht, das tönt so. Das könnte vielleicht sogar eine kleine Anlage sein. Eine Kläranlage, das tönt nach Wasser. Ja.
Da hat es eben eigentlich nur noch einen Veloweg neben dieser Autostrasse. Also weniger idyllisch als vorig. Wir müssen dann schauen, wie wir wieder an die schöne Stelle ankommen, wo wir auf den Weg zurückfinden, den Wanderweg.
Aber genau, wir sehen auch hier auf dieser, wir sind wirklich noch nicht lange unterwegs, aber das gehört einfach halt dazu. Basel als Stadt ist gewachsen und ist eine ausgesprochen erfolgreiche Stadt geworden wegen der Industrie, die sich wegen dem Rhein hier ansiedeln konnte. Also es ist wirklich eine direkte Kausalität vorhanden zwischen diesen Faktoren. Und dann ist es halt schon so, Hartwasser, schau. Das ist wirklich Kläranlage.
Kläranlage, ja.
Das ist
und
aber,
dort weiter vorne sehe ich schon bereits die grossen Möbelhäuser.
Ja, die sind natürlich außerhalb der Stadt, denn irgendwann mal haben sich die angesiedelt. Also es hängt wirklich sehr stark damit zusammen, mit was für eine Infrastruktur du hast in einer Stadt und um die Stadt herum, damit du nachher kannst eigentlich erfolgreich sein als Stadt für die Bürger und Bürgerinnen, für die Wirtschaft und letztlich eben für das ganze Gemeinwesen.
Ja, also das sieht man ja, dass in der ganzen Schweiz jetzt einen Haufen Städte am Wasser entlang, oder? Grössere Städte.
Das war wieder ein Folge von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke der Maya Preiswerk recht herzlich für ihre Zeit. In meinen Shownotes finden wir wie immer ein paar weiterführende Links zu deren Episode. Wer mehr über mich, den Podcast und meine Blogbeiträge wissen will, der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.